Der RT-Deutsch-Podcast Spezial.
Hey, kennt ihr auch die Geschichte vom bösen Russen, der im Zweiten Weltkrieg brutal über Deutschland hergefallen ist?
Als die Rote Armee am 16. April zum letzten Schlag gegen das verfluchte Deutschland ansetzt, ist es zu spät, ihre Soldaten zu zügeln.
In ähnlichem Ton sind viele der Dokus über den Zweiten Weltkrieg hierzulande gehalten. So rücken schon mal die Verbrechen der Nazis an der sowjetischen Bevölkerung in den Hintergrund. Genau das hat mich dazu verleitet, gleich mehrere Folgen dem Thema die geschichtliche Aufarbeitung der SS-Verbrechen an der sowjetischen Bevölkerung in Deutschland zu widmen. Anlässe dazu gibt es reichlich. Natürlich ist es richtig, auch über die in Deutschland begangenen Verbrechen der Soldaten der Roten Armee zu berichten. Doch ab dem Moment, ab dem das zum Hauptfokus der Darstellung wird, fängt die Verdrehung der Geschichte an. Der Zweite Weltkrieg forderte viele Opfer. 27 Millionen Sowjetbürger wurden getötet, was bis heute den größten Massenmord der Weltgeschichte darstellt. Das Ausmaß der Gräueltaten der SS und Wehrmacht an sowjetischen Zivilisten und Soldaten ist so gewaltig, dass es bis heute kaum eine Familie im postsowjetischen Raum gibt, die keine traumatischen Erinnerungen daran hat. Schaut man sich aber die Dokus zum Zweiten Weltkrieg heute im deutschen Fernsehen an, so fühlt man sich als Russe oder in meinem Fall als Ukrainerin oft fast schon schuldig dafür, dass wir uns erfolgreich gegen den verbrecherischen Übergriff der Nazis wehren konnten. So sehr es mich auch freut, dass die vielen traurigen Schicksale der SS-Opfer aus der ganzen Welt aufgearbeitet werden und ihre persönlichen Geschichten einen Anklang in der hiesigen Medienlandschaft finden, so sehr enttäuscht es mich, dass diese Erinnerungsarbeit gravierende Inkonsequenzen aufweist. Denn die Geschichten der sowjetischen Opfer und Zeitzeugen sind so rar, dass man sie kaum wahrnimmt. Auch wenn die Zahl 27 Millionen getöteter sowjetischer Staatsangehöriger benannt wird, fehlt oft jegliche menschliche und emotionale Bindung dazu. Kein Wunder, dass man in Deutschland kaum versteht, warum die Russen überhaupt den 9. Mai feiern. Herablassen verurteilen deutsche Journalisten die dazu stattfindende militärische Parade und verhöhnen diese als Muskelspiel Putins. Es gibt in Deutschland einfach wenig Verständnis für das tiefe Traumata, das der sowjetischen Bevölkerung im großen Vaterländischen Krieg zugefügt wurde. Doch genau die Erinnerungen an die Opfer treiben die Menschen am Siegestag dazu, sich gemeinsam mit den Bildern ihrer Verwandten auf dem Hauptplatz ihrer Stadt zu versammeln. Jeder, der schon mal mit Betroffenen gesprochen hat, weiß, dass die Aufmachung die Marschierenden am wenigsten interessiert. So werden in einem vor kurzem veröffentlichten Artikel in der Süddeutschen Zeitung die Russen dafür angeprangert, dass sie die Befreiung Leningrads ehren. Soldaten statt Mitgefühl. Weil russische Soldaten kein Mitgefühl haben können, sind ja auch keine Menschen. Ganz im Gegenteil zu den amerikanischen Soldaten, versteht sich. In dieser ZDF-Infodoku wird ebenfalls so einiges auf eine subtile Art und Weise verdreht. In der Beschreibung des Beitrags wird zwar der Überfall Hitlers auf die Sowjetunion angeprangert, doch schon nach wenigen Minuten weiß der Zuschauer kaum noch, wer eigentlich die Täter und wer die Opfer sind.
Wenn Sie diese ZDF-Dokumentation ansprechen, dann muss man bedenken, am Anfang oder in den ersten Minuten dieser Dokumentation kommt der Begriff Diktator vor. Dummerweise wird er, obwohl der Hitler entschieden früher in diesem Film porträtiert wird, nicht auf Hitler bezogen. Diktator, das ertönt erst, als der Name Stalin fällt. Und dann kommen noch Diktatur und noch Despotie und ähnliche Dinge, die ja letztendlich doch so etwas wie Verständnis für die damalige Verbrechen der Hitlerwehrmacht herausfordern soll.
Auch findet man keine sonst üblichen Berichte von Zeitzeugen, die ihre eigenen Erfahrungen und ihre emotionalen Erlebnisse schildern. Stattdessen werden Akzente auf andere Punkte gelegt. Die Sowjetunion wird auf Stalin reduziert, als spielten die Millionen Einwohner keine Rolle. Und Stalin wird mit Hitler gleichgesetzt, was den Angriff auf die Sowjetunion nicht mehr ganz so abscheulich erscheinen lässt.
Seinen Gegenspieler Josef Stalin schätzt Hitler als ernstzunehmenden Gegner ein. Der sowjetische Diktator sei ein kluger Kopf, ein Bluthund, dessen Blutregiment des Bolschewismus baldmöglichst niedergeschlagen werden müsse.
Nach einer solchen Einführung fühlt sich der Angriff auf ein so unmenschliches Land, das aus einem einzigen Stalin besteht, ja fast schon als Notwehr an. Die Täter hingegen werden auf eine subtile Art und Weise verharmlost.
In diesem Krieg ist alles erlaubt. Der Mord an Frauen und Kindern wird zum Alltag. Die Zivilisation ist außer Kraft gesetzt, das Grauen entfesselt. Die Hemmungen schwinden. Ganz normale Männer werden zu Massenmördern.
Und die Blockade Leningrads, bei der über 1 Million Menschen dem Hunger zum Opfer gefallen sind? Na, da ist der schlimme Diktator Stalin selbstverständlich selber dran schuld. Was? Ihr glaubt mir nicht, dass das ZDF tatsächlich gebracht hat? Guckst du hier.
Stalin hat sie auf genauso schreckliche, zynische Weise für sein Regime instrumentalisiert, indem er nämlich nicht viel dafür getan hat, um das Überleben dieser Leute in der Stadt zu sichern, weil er wusste, dass ihm das in die Hände spielt, wenn die Nazis die Bevölkerung auf diese Weise behandeln.
Bemerkenswert finde ich an dieser Stelle, dass es dem ZDF gelungen ist, einen Historiker zu finden, der die Gedanken anderer, bereits verstorbener Menschen lesen kann. Professor Jörg Babirowski weiß Bescheid. Er weiß, was Stalin dachte, was er wusste, selbst was Stalin verschwieg. Professor Jörg Babirowski wusste, was Stalin denkt, bevor Stalin es gedacht hat.
Tatsächlich war Leningrad eingekesselt.
Wie das Wort Blockade bereits sagt.
Und die Rote Armee hat lange, erbitterte Kämpfe geführt, um die Stadt zu befreien. Fast 2,5 Jahre, ganze 872 Tage, war Leningrad blockiert. Und während dieser ganzen Zeit gab es zahlreiche erbitterte Versuche des sowjetischen Oberkommandos, diese Blockade zu durchbrechen. Die Rote Armee leistet übermenschliche Anstrengungen, um in den Wintermonaten über den gefrorenen Lagoder See einen Korridor zu etablieren. Die berühmte Straße des Lebens, über den sie unter großen Opfern die Versorgung der Stadt organisierte und Hunderttausende Einwohner evakuierte. Wie kann man angesichts dessen davon sprechen, Stalin habe die Stadt Leningrad
auf genauso schreckliche, zynische Weise für sein Regime instrumentalisiert, indem er nämlich nicht viel dafür getan hat, um das Überleben dieser Leute in der Stadt zu sichern?
Oder sind dem Historiker Babirowski die zuvor geschilderten historischen Fakten nicht bekannt?
Ich fragte die Macher der ZDF-Doku, auf welchen Fakten basiert eine solche Behauptung? Sie antworteten:
Dieser Standpunkt wird von verschiedenen namhaften Historikern und Zeitzeugen geteilt. Der Literaturwissenschaftler Dmitri Lichatschow etwa beschreibt die harten Maßnahmen der Behörden gegen Leningrader Zivilisten und hält in seinen Erinnerungen beispielhaft fest: Wir wurden doppelt belagert, von einem zweifachen Belagerungsring, einem inneren und einem äußeren. Der britische Historiker Anthony Beaver kommt zu einer ähnlichen Bewertung wie Babirowski. Auch in den einschlägigen Büchern von Anna Reid, Blockada und Jörg Ganzenmüller, das belagerte Leningrad von 1941 bis 1944, wird Stalins Desinteresse am Schicksal der Leningrader Bevölkerung und zahlreiche die humanitäre Lage verschärfenden Maßnahmen beschrieben.
Das Zitat von der doppelten Belagerung führt Babirowski auch in seinem Buch an, Verbrannte Erde, Stalins Herrschaft der Gewalt. Zu einer Gleichsetzung der äußeren und inneren Blockade taugt es jedoch nicht, denn wie Babirowski selbst schreibt, wäre ohne drakonische Disziplinarmaßnahmen die öffentliche Ordnung in der hungernden Stadt zusammengebrochen. Jede Regierung hätte unter solchen Bedingungen hart bestraft. Auch dem Werk des von ZDF angeführten Historikers Anthony Beaver lässt sich nicht entnehmen, dass die Sowjetführung das Schicksal Leningrads und seiner Einwohner gleichgültig war. Beaver spekuliert zwar, dass Leningrad für Stalin nur von zweitrangiger Bedeutung war, spricht in seinem Buch »Der Zweite Weltkrieg« aber von einer erbittert umkämpften Front und angestrengten Bemühungen, um eine Verbindung nach Osten offen zu halten. Die Nachschubversorgung und die Evakuierung von Bewohnern über den zugefrorenen Ladoga-See bezeichnet er als außerordentliche Leistung, durch die bis zum Frühjahr 1942 514.000 Einwohner Leningrads gerettet werden konnten. Ein von dem Historiker zitierter Augenzeuge sah, längs des ganzen Ufers, soweit das Auge reichte, riesige Mengen von Säcken mit Mehl und Kisten mit Lebensmitteln liegen, die über das Eis ins hungernde Leningrad gebracht werden sollten.
Die Verharmlosung der Nazis geht weiter.
Zu Beginn ihres Vormarsches werden die Soldaten zudem in einigen Landesteilen freundlich empfangen. Vor allem im Baltikum, in Teilen Weißrusslands und in der Ukraine hofft die Bevölkerung nach dem Ende des stalinistischen Terrors auf bessere Zeiten.
Um welche Teile handelt es sich genau? Kleine Teile, große Teile? Warum bleibt so eine journalistisch grob inakkurate Aussage ohne die Ergänzung einfach stehen, dass es sich hierbei um Ausnahmen handelt? Vielleicht, weil Teil der Bevölkerung sich nach mehr anhört als die Bezeichnung Ausnahme oder Einzelfälle. Doch wenn man das beim Namen nennen würde, nämlich, dass es sich um Ausnahmen handelt, dann würde dem Zuschauer automatisch die Frage aufkommen, warum die Filmemacher die Ausnahmen anstatt des repräsentativen Anteils für ihre Erzählung auswählten.
Diejenigen, die nationalistisch aufgehetzt waren, die haben natürlich auch in den überfallenen Ländern im Osten, auch in Jugoslawien, die den Einmarsch der faschistischen Wehrmacht begrüßt. Das waren aber überall von wenigen Ausnahmen abgesehen keine Mehrheiten. Eine bedenkliche Situation in Kroatien mit dem dort dann installierten Ustascha-Faschismus mal abgesehen, war die Mehrheit der Bevölkerung in allen überfallenen Ländern entschieden dagegen, musste sich allerdings unter der Terrorbedrohung, unter der Gewaltandrohung der neuen, ja, vor ihnen stehenden Gewehrläufen natürlich zunächst mal arrangieren, ruhig verhalten und gegebenenfalls sich sammeln, organisieren, Widerstandsmöglichkeiten beraten, sodass es dann auch zu der weit verbreiteten Erscheinung der Partisanenbewegung gab, sowohl in der Ukraine wie auch in der gesamten Sowjetunion, wie auch zum Beispiel, ich erwähnte schon Jugoslawien, war es üblich, dass sich die entsprechenden bewaffneten Verbände zur Wehr setzten.
Diese Doku ist nur ein Beispiel, eines von vielen. Seit Jahren, die ich hier in Deutschland lebe, sehe ich ähnliche Darstellungen immer wieder im Fernsehen. Die haben alle eins gemeinsam. Auf wundersame Art und Weise gelingt es deren Machern, zumindest meistens, die größte Leidensgruppe der von Nazi-Deutschland begangenen Kriegsverbrechen als die Bösen darzustellen. Oft erzählen Zeitzeugen dann auch zum Schluss, wie die Sowjets über die hergefallen sind, als sie die Hitlerarmee besiegt hatten und in Deutschland einmarschierten. Das hat schon zu absurdesten Situationen geführt. So habe ich schon mal erlebt, wie eine ehemalige Kollegin mich mitten im Meeting anschrie, ich solle mich schämen für das, was die Sowjetunion Deutschland im Zweiten Weltkrieg angetan hat. True Story. Das vermittelte Bild über die Rolle der Sowjetunion und ihrer Bevölkerung ist im Großen und Ganzen auf folgende Art und Weise aufgearbeitet worden. Die Verbrechen an der sowjetischen Bevölkerung sind relativ. Die UdSSR bestand eh nur aus Stalin und seiner Umgebung. Und die Sowjets sind zu grausam, um Mitgefühl mit ihnen zu haben.
Und das fällt auch beim Gedenken an das Konzentrationslager Auschwitz häufig unter den Tisch. Dass es die Rote Armee war, die dieses KZ Auschwitz, das größte Vernichtungslager auf europäischem Boden, befreit hat. Und das ist etwas, was mit der heutigen Geschichtsschreibung und allen möglichen Dokumentationen nach meinem Eindruck irgendwie versucht wird, vergessen zu machen, nämlich dass die Sowjetunion das Hauptziel der Expansionsgelüste des deutschen Imperialismus war und des deutschen Kapitals. Und dass es die Hauptlast der faschistischen Aggression abbekam und dass es insbesondere sein opferreicher Kampf war, der den Hauptbeitrag zur Befreiung vom Faschismus geleistet hat.
Und im zweiten Teil erzählt ein russischer Zeitzeuge seine Geschichte. Leonid Beresin ist heute 90 Jahre alt. Er war 12, als die Leningrad-Blockade begann. Wie er Stalin und die faschistische Okkupation erlebt hat, beschreibt er uns in der nächsten Folge zum Thema der geschichtlichen Aufarbeitung der SS-Verbrechen an der sowjetischen Bevölkerung.
Die Straße des Lebens, durch welche wir evakuiert wurden, war nicht einfach, weil die feindlichen Flugzeuge uns ununterbrochen bombardiert haben.
Heißt es, Sie haben die ganze Zeit die Bomber über Ihren Köpfen fliegen sehen?
Wir haben sie nicht nur gesehen, sondern sie sind folgendermaßen vorgegangen. Die Bomber flogen sehr niedrig und sie schossen aus Maschinengewehren auf all die Menschen in den LKWs. Dabei haben wir sogar die Gesichter der faschistischen Piloten sehen können. Sie haben währenddessen gelacht.
Also, schaltet nächste Woche wieder ein.
Das war der RT Deutsch Podcast.